So, ich möchte zunächst noch einmal ein paar Verse lesen aus Epheser 6. Und zwar Vers 13. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Und dann Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Anfang der 50er Jahre ereignete sich folgende Begebenheit in einem Waisenhaus in Oberitalien. Da präsentierte sich ein etwa 12-jähriger Junge vor dem alten Vater D'Abruzzo und stellte ihm die Frage: Papa D'Abruzzo, bin ich eigentlich geboren? Sagt der Alte, was soll das denn? So eine dumme Frage habe ich aber mein Leben lang noch nicht gehört. Bin ich eigentlich geboren? Ja, sagt der Junge, weißt du denn, wann ich Geburtstag habe? Sagt der Alte, nein, das weiß ich allerdings nicht. Ja, sagt der Junge, dann bin ich auch nicht geboren. Ja, sagt der Alte, pass mal auf. Das ist jetzt ungefähr 12 Jahre her. Da hörten wir so ein klägliches Wimmern vor der Tür. Wir haben die Tür geöffnet, da lagst du da als in deinen Windeln, Findelkind sozusagen, warst vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen alt, konnten wir nicht mehr so genau feststellen. Und wir haben dich aufgenommen, dir zu essen und zu trinken gegeben, du bist aufgewachsen. Und die Tatsache, dass du lebst, ist der Beweis, dass du auch geboren bist. Diese Geschichte hörte ich vor vielen Jahren auf einer Schallplatte. Die habe ich mir sehr gut gemerkt. Es war für mich eine der wichtigsten Geschichten meines Lebens. Denn ich hatte ein Problem mit dem Helm des Heils, der Heilsgewissheit. Ich werde jetzt nichts über die Beschaffenheit dieses Helmes sagen, kann sich jeder selber vorstellen, wir haben ja auch schon Bilder davon gesehen, sondern ich möchte sofort auf dieses Problem der fehlenden Heilsgewissheit zu sprechen kommen, denn ich stelle fest, auch in der Seelsorge, dass es eins der häufigsten Probleme ist, mit denen ich konfrontiert werde, vor allen Dingen in ernsten, bibeltreuen Gemeinden. Wenn Menschen auf mich zukommen, die es ernst meinen, die es ganz genau nehmen wollen, manchmal sogar genauer, als wie die Bibel es uns mitteilt, und keine Heilsgewissheit haben. Wir haben in den Beiträgen der Brüder schon einiges in diese Richtung gehört. Ich will das jetzt ganz konzentriert uns mitteilen, wie mir das klar geworden ist, dass ich Leben aus Gott habe, eben das neue Leben, obwohl ich nicht weiß, wann das bei mir begonnen hat. Das war nämlich das große Problem. Bei mir war es so, ich war 6 Jahre alt, bin in einer größeren Familie aufgewachsen, 5 Schwestern hatte ich, kein Bruder, ihr könnt euch vorstellen, eine bessere Konstellation gibt es überhaupt gar nicht. Der Hahn im Korb, habe eine sehr schöne Kindheit verlebt und eines Tages haben meine 3 älteren Schwestern sich alle auf einen Schlag bekehrt, die waren in einer Zeltevangelisation und ich habe dann meine Mutter gefragt, wie macht man das denn eigentlich, sich bekehren? Dann hat sie mir das erklärt, so wie sie mir das dann später erzählte. Und am nächsten Tag kam ich dann so, wie sie es berichtete, aus meinem Zimmer glücklich und habe ihr gesagt, jetzt bin ich auch bekehrt. Und meine Mutter hat gesagt, von dem Zeitpunkt an war ich ein anderer Mensch. Nur das Problem war, ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern und habe immer nur gehofft, hoffentlich hat meine Mutter mir das genauso erzählt, wie das war. Und ob man bei einem Kind mit 6 Jahren so eine totale Veränderung feststellen kann, da habe ich also heute durchaus meine Zweifel. Nun, ich habe diese Sache im Hinblick auf mein Heil dann später durchaus vorsichtshalber noch einmal nachgeholt, wo mehr Sündenerkenntnis kam und dann auch so vorgegangen, wie wir das immer wieder empfehlen, wenn es um die Sünde geht, heißt es ja erkennen, bekennen, hassen und lassen. Und das ist, denke ich, ein guter Spruch, der einem auch in besonderen Situationen weiterhelfen kann. Aber mich trieb die Frage um, was sind eigentlich die Kennzeichen der Wiedergeburt? Wie kann ich verhindern, dass ich mich täusche im Hinblick auf meinen eigenen Zustand? Prüfet euch, ob ihr im Glauben seid, schreibt Paulus zum Beispiel den Korinthern. Und es wird uns ja, wir vertreten also hier schwerpunktmäßig, nicht jeder Malachi-Kreis teilt diese Ansicht, aber die meisten schon. Man nennt das die sogenannte Unverlierbarkeit des Heils. Das klang auch schon ein bisschen durch die Beiträge. Der Teufel kann uns die Freude des Heils rauben, aber nicht unbedingt das Heil. Wenn die Bekehrung echt ist und es wird uns von anderen Geschwistern, die es auch ernst meinen und nach meinem Dafürhalten durchaus wiedergeboren sind, vorgeworfen, dass diese Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils eine große Gefahr in sich birgt, dass wir es mit der Wiedergeburt, mit dem neuen Leben, mit dem Leben im Geist vielleicht etwas leicht nehmen und leichtfertig unter Umständen mit der Sünde umgehen. Ich persönlich habe das zwar in unseren Schriften nicht gefunden, dass man dazu ermutigt. Im Gegenteil, einer, der am ernstesten schreibt überhaupt, ist William MacDonald, der immer wieder auf den Ernst der Nachfolge hinweist, auf die Wichtigkeit eines Heiligungslebens und manchem anderen mehr. Aber trotzdem müssen wir diesen Vorwurf ernst nehmen. Und ich möchte versuchen, uns das weiterzugeben, wie mir die Gewissheit dann kam, aufgrund klarer Aussagen der Heiligen Schrift. Ich entdeckte also eines Tages einen Brief im Neuen Testament, in dem direkt steht, dass er geschrieben wurde, damit wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. An welchen Brief denke ich? Ersten Johannesbrief. Wunderbar. Also wenn ich schon mal ab und zu eine Frage stelle, das kommt daher, ich war früher ein Schulmeister. Ja. Manche meinen, ich wäre das heute auch noch, aber man kann die Vergangenheit nicht ganz verleugnen. Auf jeden Fall der Erste Johannesbrief und wir schauen uns diesen Brief jetzt etwas näher an. Ich werde nicht alles so ausführlich sagen können, weil wir ja rechtzeitig auch zu Mittagessen wollen. Aber ich habe dann auch so eine kleine Schrift dabei, die heißt Heilsgewissheit, Einbildung oder Wirklichkeit. Da sind diese 5 Punkte, die ich nennen möchte, noch einmal kurz zusammengefasst. Und es sind noch genügend Exemplare da, die kann man sich dann gleich besorgen. Der erste Johannesbrief fängt so an. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. So beginnt dieser Brief. Und jeder Psychologe würde sagen, das ist es. Wir müssen die Leute wissbegierig machen auf das, was kommt, mit einer positiven Nachricht. Und das haben wir hier. Die positive Nachricht heißt hier, wenn ihr das befolgt, das begreift, worum es Johannes geht, und er schreibt ja unter der Inspiration des Heiligen Geistes, dann werdet ihr vollkommen glücklich. Vollkommene Freude. Wer möchte das nicht haben? Und am Ende schreibt er den Grund, warum wir so glücklich sein können. Das ist nämlich die Heilsgewissheit. Wer keine Heilsgewissheit hat, aber sich nach Gott sehnt, nach Gemeinschaft mit dem Herrn, und auch eines Tages in der Ewigkeit bei ihm sein möchte, hat aber keine Heilsgewissheit, kann in tiefste Depression geraten. Und nicht selten begegnen wir solchen Geschwistern. Und diese Stunde soll dazu dienen, zum einen, dass solche, die vielleicht auch dieses Problem kennen, heute wirklich ganz froh werden an diesem Tag und diese Freude auch bleibt in ihrem Leben und dass wir anderen, die damit zu tun haben, helfen können, in diese Freude hineinzukommen, weil wir ihnen zeigen können, woran wir erkennen können, ob wir den rettenden Glauben haben. Wir haben ja eben einiges über Glauben gehört. Der Glaube, der durchträgt. Der Glaube, der uns das ewige Leben schenkt, in dem Sinne, dass wir das erfassen, was der Herr getan hat, dass wir dem Werk der Erlösung nichts hinzufügen können, haben wir sehr deutlich gehört im Referat von Johannes Flaum. Das Werk ist abgeschlossen, vollendet, vollständig. Aber ergreifen müssen wir es im Glauben. Und dass wir diesen rettenden Glauben haben, darum geht es. Woran kann ich erkennen, dass ich das Heil besitze, nämlich den Heiland, den Erlöser, dass ich Christus aufgenommen habe? Darum geht es ja in der Wiedergeburt. Nicht nur, dass ich an gewisse Aussagen der Heiligen Schrift glaube, das schließt das mit ein. Denn wir kennen Christus nur durch die Bibel, keinen anderen Christus. Aber es geht um dieses persönliche Verhältnis zu Jesus Christus, eine echte, lebendige Beziehung zu ihm. Und wer das jetzt ausführlich behandeln möchte, das habe ich hier in diesem Traktat nicht getan, da kann man nämlich noch sehr viel mehr dazu schreiben, der sollte diesen ersten Johannesbrief daraufhin untersuchen, wo steht, gibt es also einige Sätze, eine ganze Reihe, die fangen so an: hieran erkennen wir oder hierdurch wissen wir. Und dann kommt ein Erkennungszeichen, die sind dann unterschiedlich, an denen wir erkennen können, haben wir es oder haben wir es nicht? Haben wir ihn vor allen Dingen oder haben wir ihn nicht? Sind wir gerettet oder sind wir es nicht? Dieses erste Erkennungszeichen allerdings wird nicht durch einen solchen Satz eingeführt. Was ich hier gelesen habe, ist Punkt 1. Ist ungeheuer wichtig in unserer heutigen Zeit. In meiner Ausbildung hatte ich sehr viel mit historisch-kritischen Theologen zu tun. Und diese Leute wollten uns weismachen, dass die Bibel eine Sammlung von Märchen, Legenden und Fabeln ist, ab und zu auch ein Wahrheitskern. Und sie waren sich selber nicht ganz einig darüber, was nun wirklich authentisch war oder auch nicht. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die will ich jetzt hier nicht zum Besten geben. Ist manchmal wirklich zum Lachen, obwohl im Grunde man darüber weinen kann. Und den Leuten wird der Glaube an die wörtliche Bedeutung der Heiligen Schrift systematisch ausgetrieben. Man kann keinem Gottes Wort im Letzten vertrauen bei diesen Leuten, weil man eben nicht weiß, ist es tatsächlich vom Herrn. Und selbst wenn es vom Herrn ist, bedeutet das auch nicht viel, denn für sie ist er nur ein Mensch gewesen und nicht Gottes Sohn. Und Johannes legt Wert darauf, auch Paulus in seinen Beweisen für die Auferstehung, 1. Korinther 15, oder Petrus in 2. Petrus 1, wo er davon spricht, dass sie keinen Legenden gefolgt sind und keinen Fabeln, da wird das ausdrücklich sogar genannt. Sie legen alle Wert darauf, dass die Bibel ein Tatsachenbericht ist, dass sich das wirklich so ereignet hat. Selbst bis hin zum Schöpfungsbericht, den der Herr Jesus auch wörtlich nahm. In 6 Tagen die Welt geschaffen und vieles andere mehr. Und das wird hier unterstrichen durch den Augenzeugenbericht und auch im Hinblick auf Thomas, den Zweifler, der hat ihn ja auch angetastet, den Tastbericht, der zum Testbericht wird, den wir hier haben. Wir haben ihn angefasst, wir haben mit ihm gegessen nach der Auferstehung. Das war kein Phantom, irgendein Geist, keine Erscheinung, kein ekstatisches Erlebnis. Ein wirklicher Mensch, wenn auch in neuer Gestalt. Der neue Mensch ist in einem bestimmten Verhältnis zum alten Menschen, aber anders. Und das wird auch beim Herrn geschildert. Das ist das Erste. Wenn einer Probleme damit hat, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, aber er sucht aufrichtig Gott zu erkennen, dann muss er eins tun. Er muss sich prüfen, ob er Gottes Willen tun will. Nicht nur den Willen erkennen, sondern ihn tun. Johannes 7, Vers 17 müssen wir uns unbedingt unterstreichen. Der ist in meinem Traktat nicht erwähnt. Also Johannes 7, Vers 17. Da sagt der Herr Jesus, wer den Willen meines Vaters tun will, der wird erkennen, ob meine Lehre aus Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nämlich nicht wie in der Philosophie nur um einen Erkenntnisprozess. Ob ich jetzt der Kantschen Philosophie folge oder Hegel oder Feuerbach oder Plato und Aristoteles und diese Leute mir genügen. Und das Leben wird nicht davon berührt. Ja, ob ich jetzt zu einem Ergebnis komme, was zuerst war, die Wahrscheinlichkeit oder die Wirklichkeit, das kann man bei den alten Griechen nachlesen. Da haben die dicke Bücher drüber geschrieben. Das berührt mich nicht im Wesentlichen. Aber wenn ich Gottes Willen tun will, dann sagt der Herr, wird er dir das Licht geben, um zu erkennen, dass er tatsächlich der verheißene Retter der Welt ist, der Messias seines Volkes Israel. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann können wir den Leuten sagen, so, jetzt lest einmal die Bibel und vergleicht die Bibel mit dem Tagesgeschehen, mit der Weltgeschichte, die erfüllte Prophetie, tausende von Weissagungen bis ins letzte Detail. Und wenn dann die Kritiker kommen und sagen, ja, man weiß doch gar nicht, ob das Buch Daniel von Daniel geschrieben worden ist, dann kann man zumindest sagen, eins ist deutlich, wenn etwa im Jahre 200 das Alte Testament übersetzt wurde ins Griechische in der berühmten Septuaginta, dann wurde auch Daniel übersetzt. Und das Original muss ja nun schon etwas älter sein als die Übersetzung. Ja, also ganz junge waren nicht. Und im Buch Daniel wird ja unter anderem nicht nur über Alexander den Großen geschrieben und die Feldzüge und seine Nachkommen, Nachfolger, sondern auch das Jahr mitgeteilt, in dem Jesus, der Messias, gekreuzigt werden sollte. Wenn man so will, sogar bis auf den Tag genau. 500 Jahre im Voraus. Woher wusste der Mann das? Es gibt nur eine vernünftige Erklärung. Wer aufrichtig die Wahrheit sucht, muss dahin kommen, dass die Bibel übernatürlichen Ursprungs ist. Dass hier ein Geist, der über allem steht, alles übersieht und auch die Macht hat, das, was er vorhergesagt hat, in die Tat umzusetzen. Dass er über diesem allem steht und der wird in der Heiligen Schrift beschrieben als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wer wirklich zur Heilsgewissheit kommen will, muss hundertprozentig überzeugt sein, die Bibel ist Gottes Wort. Nicht nur sie enthält Gottes Wort. Die ganze Schrift ist vertrauenswürdig. Wir werden ja demnächst, ich hoffe, dass das irgendwann nochmal Tatsache wird, ja nochmal ein Buch rausbringen, das Malachi-Kreis, Faszination, Bibel, wo wir auf die prophetische Erfüllung dann auch ausführlich eingehen. Das Buch, was Wolfgang gestern angeboten hat, dieser dicke Wälzer, der ist, glaube ich, auch schon ausverkauft jetzt, das beinhaltet unter anderem ja die Bibel im Test. Das war auch schon ein ziemlich dickes Buch, das ich immer sehr empfohlen habe, wo eben der Verfasser das aufzeigt, wie sich Gottes Wort in der Geschichte erfüllt hat. Natürlich geht die Schrift weit darüber hinaus. Es ist ja nicht nur ein Geschichtsbuch. Aber wir ziehen den Schluss und ich finde, der ist vernünftig, dass wir sagen, wenn Gott im Hinblick auf die Geschichte teilweise tausende von Jahren das im Voraus angekündigt hat und so genau erfüllt sich Gottes Wort, dann dürfen wir auch den Schluss ziehen, dass im Hinblick auf die Dinge, die noch für uns zukünftig sind, sich sein Wort genauso erfüllen wird. Und deswegen kräftig die Beschäftigung mit der prophetischen Erfüllung unseren Glauben, weil wir erkennen, unser Herr ist vertrauenswürdig. Wir dürfen wissen, was er verspricht, das hält er auch. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Damit beginnt Heilsgewissheit. Ich kann mich auf Gottes Wort verlassen. Ich habe eine echte Basis für meinen Glauben. Jetzt geht's weiter im ersten Kapitel. Da kommen drei Behauptungen, die fangen jedes Mal so an. Wenn wir sagen, Vers 6, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Vers 8, dass wir keine Sünde haben. Vers 10, dass wir nicht gesündigt haben. Vers 6 sagt es so, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und was Wandeln in der Finsternis bedeutet, erklärt Paulus in den anderen zwei Behauptungen. Wandeln in der Finsternis, in der geistlichen Finsternis bedeutet, dass wir total blind sind im Hinblick auf unseren natürlichen Zustand. Ich gehe mal davon aus, dass viele von uns das Landleben kennen und auch den Unterschied von einem Schwein und einem Schaf, wenn beide in eine Pfütze fallen. Wer kann mir den Unterschied erklären? Das Schwein bleibt drin, ja? Da fühlt er sich wohl. Alle einverstanden, ja? Ist in Afrika genau dasselbe. Und das Schaf will raus. Manchmal muss man dem Schaf dabei helfen, kommt's nicht von alleine. Ne? Mancher Christ braucht einen Seelsorger, damit er aus dem Schmutz der Sünde wieder rauskommt. Was will ich damit sagen? Wir werden, wenn wir wiedergeboren sind, als Schafe des guten Hirten bezeichnet. Ihr kennt all die Bibelstellen davon. Brauche ich jetzt nicht zitieren. Als Schafe des guten Hirten können wir auch in Sünde fallen. Der Römerbrief lehrt sehr deutlich, Römer 6 und auch Galater 5 unterstreicht das, der Kampf zwischen Fleisch und Geist, den du eben erwähntest, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde. Von der Gegenwart der Sünde werden wir erst befreit, wenn wir bei Jesus sind, in der Herrlichkeit. Da können wir nicht mehr sündigen. Deswegen wissen wir, dass wir auch in dem neuen Zustand, in dem neuen Leib, immer bleiben werden. Die Möglichkeit abzufallen in der Herrlichkeit ist nicht gegeben. Hier können wir noch wieder in Sünde geraten. Und wenn jemand sagt, ich bin so heilig, ich kann nicht mehr sündigen, dann zeigt er damit, dass er überhaupt kein geistliches Unterscheidungsvermögen hat im Hinblick auf den alten Menschen, die alte Natur. Wir haben in der Wiedergeburt eine neue Natur erhalten, Gott sei Dank, aber die alte Natur ist noch da. Wir haben jetzt zwei Naturen. Das berühmte Bild von dem Adler und dem Hund, die ineinander gekettet sind, ihr könnt das in dem Buch von Eberhard Platte nachlesen, wie diese beiden Naturen miteinander kämpfen. Damit haben wir zu tun. Und ein Kennzeichen des Wiedergeborenen ist, dass er erkennt, auch wenn ich das neue Leben, Gott sei Dank, durch den in mir wohnenden Heiligen Geist erhalten habe und nicht mehr sündigen muss, ich stehe nicht mehr unter dem Zwang zu sündigen, kann es mir trotzdem passieren und es passiert uns wahrscheinlich allen jeden Tag, weil wir nicht sorgfältig genug mit dem Herrn leben, dass wir immer wieder in Sünde geraten. Und deswegen steht als Kennzeichen für den Wiedergeborenen zwischen diesen Versen der berühmte Vers 9. Der ist nicht als Trostvers gemeint in dem Sinne, wie Paulus in Römer 6 fragt, ja, wenn das so ist, die Gnade ist immer größer als unsere Schuld, also wollen wir tüchtig schuldig werden, damit die Gnade sich noch herrlicher entfalten kann. Nein, sagt Paulus, das ist ja fast ein gotteslästerlicher Gedanke. Dieser Vers ist gemeint für Leute, die unter ihrer Schuld seufzen, die das erkannt haben, denen das leid tut. Wie heißt denn dieser Vers? Ja. Ich denke, dass wir ihn alle kennen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ja, aber wir können sie nur bekennen, wenn wir sie erkennen. Und das ist das Zeichen des neuen Menschen. Der neue Mensch erkennt das. Und der neue Mensch weiß, zu wem er gehen darf, um es ihm zu bekennen. Auch Judas Iskariot hat seine Schuld erkannt. Aber er hatte nicht das Vertrauen zu seinem Herrn, dass der Herr ihm vergeben würde. Er hat sich selber gerichtet. Als Petrus seine Schuld erkannte, wohin schaute er? Er schaute zum Herrn und der Herr schaute zu ihm. Und dann ging er hinaus und weinte bitterlich. Er hat sofort den Blick auf Jesus gerichtet. Er wusste die richtige Blickrichtung. Und darum geht es auch in der Seelsorge. immer wieder neu auf die Möglichkeiten unseres Herrn hinweisen. Das ist das alles Entscheidende. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Treu, weil er die Verheißung gegeben hat. Und gerecht, er hat dafür den Preis bezahlt. Und für dieselbe Schuld wird nicht zweimal gebüßt. Wenn Gott den Preis seines Sohnes angenommen hat, brauchen wir den Preis nicht mehr zu bezahlen. Aber wir müssen es bekennen, es ihm sagen. Und dann heißt es, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt. Das ist das Schaf, das jetzt aus der Pfütze wieder herauskommt. Es wird gereinigt, wieder neue Gemeinschaft mit Gott, neu Freude des Heils. Darum geht es ja hier. Das heißt, das zweite Erkennungszeichen eines wiedergeborenen Menschen, die rechte Selbsterkenntnis. Die rechte Selbsterkenntnis. Gott sei Dank, wir sind angenommen, aber wir sind immer noch versuchlich. Deswegen auch der Kampf, der uns verordnet ist. Die Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen seine Hilfe. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir schauen auf den Herrn und wenn wir gefallen sind, bekennen wir es ihm. Aber besser ist natürlich, dass wir nicht so oft fallen. Dass wir mehr und mehr Siege erringen und die Niederlagen weniger werden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, je älter ich werde, desto misstrauischer werde ich im Hinblick auf meine alte Natur. Ich habe mich früher viel widerstandsfähiger gehalten und auch eine viel bessere Meinung von mir gehabt. Manchmal denke ich, ich dürfte ich überhaupt gar nicht hier stehen. Ja, und das ist wirklich nur Gottes Gnade. Und ich nehme mal an, dass euch vielleicht auch so ähnlich geht, dass uns Gott einfach immer mehr den Blick öffnet, auch für Dinge, die ihm nicht gefallen, die wir früher vielleicht gemacht haben, haben wir uns überhaupt gar nichts bei gedacht. Und der Heilige Geist führt uns weiter, will uns davon frei machen und so stehen wir in diesem Kampf bis an unser Lebensende. Und erleben dann manche Befreiung, die uns wirklich richtig froh werden lässt, dass wir jubeln über den Sieg, den der Herr gegeben hat und dann auch wieder Rückschläge, wo wir merken, die ist immer noch da, die alte Natur. Wir brauchen nach wie vor die Hilfe unseres Herrn, den Blick auf ihn, seine Möglichkeiten. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, dann bin ich stark, weil die Kraft Gottes in mir wirkt. Also, wir wollen nicht sagen, dass wir keine Sünde haben, da geht es um die Wurzel alles Bösen, die in uns wohnende Sünde. Oder dass wir nicht gesündigt haben, da geht es um das Ergebnis der Wurzel alles Bösen, die Tatsünden. Sündigen in Gedanken, in Worten, in Taten und auch Unterlassungssünden. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wie viel hätten wir für den Herrn tun können, was wir einfach nicht getan haben? Wir leben jeden Tag von seiner Vergebung. Aber ihr Lieben, wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist das gerade das, was den Herrn besonders freut, dass Menschen immer wieder zu erkennen geben, wir brauchen dich, Herr. Ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Ich kann nicht ohne dich leben und ich will auch nicht ohne dich leben. Und immer wieder zu ihm kommen und wenn wir unsere Sünde erkennen, nicht bis zum Abend warten, sondern sofort, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird, dass ich Christus genieße und er durch mich hindurch zu anderen sprechen kann, dass andere in mir etwas von ihm erkennen. Also, das ist das Zweite, was wir hier finden, rechte Selbsterkenntnis. Und unsere Väter bezeichneten das so als das tägliche Selbstgericht. Diesen Ausdruck hört man heute nicht mehr so häufig, aber ich glaube, dass er die Sache sehr gut beschreibt. Ich stelle mich auf die Seite Gottes, wenn ich erkenne, wo ich gesündigt habe, und verurteile dieses mein Fehlverhalten, indem ich es dem Herrn bekenne, und dann ihm danke, dass er auch dafür den Preis bezahlt hat. Ich gebe Gott Recht in seinem Urteil über das, was ihm nicht gefallen hat. Das tägliche Selbstgericht. Und wir wollen uns jetzt fragen, jeder für uns persönlich, ist das eine Erfahrung, die ich wirklich täglich mache? Ist mir das ein Anliegen, dass wenn Sünde in mein Leben hineingekommen ist, dass ich die Sache möglichst schnell in Ordnung bringe. Und dass ich auch dem Herrn vertraue, dass er mir vergibt, selbst wenn ich zum 100. Mal unter Umständen in dieselbe Geschichte hineingeraten bin. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein von William MacDonald, dessen Andachtsbuch ich bei der Gelegenheit wärmstens empfehlen möchte. Täglich. Ja, Licht für den Weg. Vielen Dank. Da beschreibt er von einem Bruder, der das auch das Problem hatte. Er hatte irgendeine Gebundenheit. Es wird auch nicht gesagt, was das war. Das finde ich auch ganz günstig, denn die Gebundenheiten sind ja unterschiedlich. Und er fiel eines Tages wieder da hinein und war ganz traurig und dachte sich, ach, wie soll das geschehen? Ob der Herr mir überhaupt noch vergibt? Ich habe ihm das schon so oft gesagt und mir ist das jetzt wieder passiert. Und dann träumt er. Nun bin ich an sich kein Verfechter von Traumdeutung, aber in diesem Falle glaube ich tatsächlich, dass der Herr zu ihm gesprochen hat. Also der Herr erscheint ihm im Traum und dann fällt ihm das wieder ein, was ihm am Vortag da passiert ist. Und er sagt, ach Herr, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Im Traum sagte das. Und der Herr fragt, was ist dir wieder passiert? Und darüber wacht er auf. Er denkt darüber nach. Was ist dir wieder passiert, hat der Herr ihn gefragt. Und dann fällt ihm ein, ach, der Herr hat ja gesagt, alle deine Sünden habe ich hinter meinen Rücken geworfen. Oder ich werde deiner Sünden nicht mehr gedenken. Sie sind getilgt, wie der Nebel ja verschwindet, wenn die Sonne kommt. Oder so weit der Osten ist vom Westen, habe ich von dir entfernt deine Übertretungen. Oder in die tiefsten Tiefen des Meeres hinein. Versenkt, endgültig erledigt, da das begriffen. Er hat nicht daraus den Schluss gezogen, also kräftig drauf los, der Herr vergib immer. Es geht hier nicht um den leichtfertigen Umgang mit der Sünde, aber es geht um Menschen, die wollen Fortschritte machen. Die Heiligung soll sie stärker kennzeichnen, mehr und mehr ablegen. 1. Petrus 2, Kolosser 3 wird das beschrieben, was wir abzulegen haben, um dann das andere anzuziehen, die aber auf diesem Wege Rückschläge erleiden, dass wir nicht verzweifeln, nicht aufgeben, nicht resignieren. Der Herr schenkt immer wieder einen Neuanfang, wenn wir es aufrichtig ihm bekennen. Das ist das Zweite. Jetzt das Dritte. In 1. Johannes 2, Vers 3. Da fängt ein Satz so an, wie ich eben eingangs schilderte. Hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wenn ich das Vorrecht habe, einen Menschen zum Herrn zu führen oder in der Evangelisation, betone ich sehr stark, dass ein Mensch noch nicht wiedergeboren wird, wenn er den Heiland annimmt, sondern er muss auch den Herrn annehmen. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Das wird nicht von allen Verkündigern so gesehen. Ich kann das aber in der Schrift nicht anders sehen. Denn die entscheidende Frage, wenn es um die Ewigkeit geht, auch in der Bergpredigt, heißt es am Ende, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das ist der entscheidende Punkt. Und dazu muss ich bereit sein. Die Herrschaft Jesu, wir haben eben von den zwei Bereichen gehört, aus dem Bereich der Finsternis in den Bereich des Sohnes seiner Liebe. So wird es dann an einer Stelle ausgedrückt. Habe ich den Wunsch, den festen Willen, Gottes Willen zu tun? Wenn das so ist, werde ich ein eifriger Bibelleser sein. Wenn mir jemand sagt, ja natürlich, ich will Gottes Willen tun, bin jederzeit dazu bereit, aber er schaut nicht in die Bibel hinein, er erkundigt sich gar nicht nach dem Willen Gottes, dann ist das für mich ein Schwätzer. Der Mensch ist nicht glaubwürdig. Wenn ich den Willen Gottes tun will, dann schaue ich in Gottes Wort hinein, um diesen Willen Gottes kennenzulernen. Das ist der Wille Gottes, meine Heiligkeit. Heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, dass wir in allen Dingen Gott danken, im Namen Jesu Christi. 1. Thessalonicher 5. Das ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun, dass das Unverständnis der oder die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. 1. Petrus 2, das steht direkt in Verbindung mit dem Willen Gottes. Und natürlich gibt es viele, viele andere Dinge, wo der Wille Gottes uns mitgeteilt wird. Ist uns das ein Anliegen? Wer ist unter uns so zwischen 30 und 40 Jahre alt? Könnt euch ruhig melden, ich stelle euch keine persönliche Frage. Mich interessiert das nur. Sind nicht allzu viele. Aber könnt ihr euch daran erinnern, als ihr so zwischen 15 und 20 wart, ja, da gab es eine Bewegung, die kam von Amerika hier rüber. Da hatten die jungen Leute in diesem Alter ein Bändchen um das linke Handgelenk und da standen vier Buchstaben drauf. Wer kann sich daran erinnern? Aha, eine ganze Reihe, das ist ein gutes Zeichen. Und diese vier Buchstaben natürlich in Englisch, die Bedeutung, ja, hatte in Deutsch die Bedeutung, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Darum ging es. In jeder Lage fragen, was würde er jetzt tun? Wie würde er reagieren? Und ich habe den jungen Leuten gesagt, was Besseres könnt ihr überhaupt gar nicht tun. Natürlich nicht nur ums Handgelenk, das muss auch im Herzen sein, muss dann ständig euch auch so anführen, aber ich denke, dass sie das auch so meinten. Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Und er sagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ja, den Willen Gottes tun. Nach dem Willen Gottes fragen. Das ist ein ganz entscheidendes Kennzeichen, ob mein Glaube echt ist. Ob dieser Glaube durchträgt. Ob ich meines Heils gewiss sein darf. Ein viertes. Es wird jetzt, geht jetzt immer schneller vorwärts. In Kapitel 3, da heißt es Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das ist eine tolle Aussage. Nun, in der Brüderbewegung könnte es sein, dass einige Brüder das so auslegen, dass sie sagen, dass die Brüderbewegung mit ihm meint, ja. Wir nennen uns nämlich die Brüder, so ein Schlagwort unter uns. Und wir merken natürlich, dass Johannes nicht an die Brüderbewegung gedacht hat, sondern an alle Brüder und Schwestern im Herrn. Die Liebe untereinander. Ich bin in einem Kreis groß geworden, der sich ziemlich abgeschottet hat von anderen Christen. Wir hatten sehr wenig Kontakt mit anderen Christen. Ich hatte an meinem Auto damals einen großen Spruch, den habe ich selber noch gepinselt. Da stand drauf, Jesus, dein Retter oder dein Richter. Und öfters wurde ich dann gefragt, so auf Autobahnraststätten und so, hielt ein Auto neben uns, stand jemand, kam jemand heraus und sagte, hören Sie mal, glauben Sie auch das, was da auf dem Schild steht? Ja, natürlich, habe ich dann gesagt. Und dann stellte sich heraus, das war ein Glaubensbruder. Den habe ich auch nicht gefragt, ob der zur Versammlung gehört. Das war ein Bruder in Christo oder eine Schwester. Und wir waren sofort ein Herz und eine Seele. Also diese Herzensgemeinschaft, von der wir gerade gehört haben, die aber da etwas anders gemeint ist, aber die wir, denke ich, auch hier erleben, weil das uns verbindet, der gemeinsame Herr, der gemeinsame Glaube, das gemeinsame Heil, der gemeinsame Weg, das gemeinsame Ziel. Wir werden im Himmel mit Sicherheit nicht alle in unterschiedlichen Räumen untergebracht, jede Gemeinschaft für sich, ja, und ab und zu alle 100 Jahre besuchen wir uns dann mal, sondern ich sehe auf jeden Fall in der Offenbarung keine Abteilungen, sondern das ist die große Menge, alle zusammen erheben den Herrn. Wie es in Einzelheiten sein wird, können wir uns überraschen lassen. Aber diese Einheit in Christus, die sollte heute schon sichtbar werden. Was heißt das denn, die Brüder zu lieben? Nun, das heißt zunächst auch mal, denke ich, dass wir gute Gefühle füreinander haben. Nun werden die Gefühle in unseren Kreisen in der Regel nicht besonders positiv gesehen. Und wenn die Gefühle an der Spitze stehen, ist das auch berechtigt. Der Glaube fußt nicht in erster Linie auf dem Gefühl, sondern auf Tatsachen. Gibt es noch ein schönes Bild von Watchman Nee in seinem sehr lesenswerten Werk über den Römerbrief. Ja, das normale Christenleben ist ja über den Römerbrief. Da schildert er das Bild, wie drei Männer über eine hohe, schmale Mauer laufen. Der erste Mann heißt Mr. Tatsache, dann der zweite hinter ihm Mr. Glaube und der dritte hinter ihm Mr. Erfahrung. Man kann auch sagen, Mr. Gefühl ist natürlich nicht genau dasselbe. Wir sagen jetzt mal Mr. Gefühl. Mr. Tatsache vorne läuft immer schnurstracks, ohne rechts und links zu schauen, ohne zu wanken und zu schwanken. Und Mr. Glaube hält sich nah an ihn und genauso kein Schwanken, keine Probleme, solange er auf den Vordermann schaut, auf die Tatsachen. Ich erinnere an Punkt 1, die Bibel, ein Tatsachenbericht. Aber plötzlich fällt Mr. Glaube ein, da müsste doch noch einer hinter mir herlaufen. Wo bleibt denn Mr. Gefühl? Er schaut sich um und fällt runter. So ist es. Wenn uns das Gefühl das Wichtigste ist, ihr Lieben, werden wir schwankend wie ein Rohr. Wenn wir aber auf die Tatsachen schauen, brauchen wir keine Angst haben, dass der Hintermann uns verlässt. Der bleibt dabei. Wenn ich im Glauben festhalte, ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Der Herr hält mich fest. Wenn es bis zum Ende gut geht, dann nicht wegen meiner Treue, meinen Anstrengungen, meinen tollen Ideen und so weiter, sondern er hält mich fest. Es ist die Bewahrung Gottes, die mich ans Ziel bringt. In dem Maße, wie ich das im Glauben erfasse, bin ich auch ein froher Mensch. Froh sein, glücklich sein ist ein Gefühl. Aber dieses Gefühl basiert auf Tatsachen. Das ist der entscheidende Grund. Also, wenn ich meine Brüder liebe, denke ich auch gut über sie. Aber das ist natürlich nicht allein die Bruderliebe. Und das wird nun im ersten Johannesbrief, also in allen möglichen Facetten uns mitgeteilt. Der Hauptinhalt dieses Briefes ist die Bruderliebe. Und wie sich die Bruderliebe zeigt auf allen möglichen Gebieten. Ich kann da jetzt nicht in Einzelheiten gehen, das kann aber jeder selber nachlesen. Das ist mit die einfachste Botschaft. Es gibt auch einige Aussagen im ersten Johannesbrief, die nicht so einfach sind zu verstehen. Aber wenn es um die Bruderliebe geht, das kann jeder verstehen. Ob wir das allerdings praktizieren, ist dann eine andere Frage. Die Bruderliebe, das bedeutet, wenn wir erkannt haben, dass alle, die den Herrn angenommen haben, nicht nur solche aus meinem Gemeindeverband oder aus der Ortsgemeinde, sondern auch die anderen, die ihre Heimat woanders sehen, ob sie am rechten Platz sind oder nicht, ist nicht unbedingt unsere Sache, das zu beurteilen. Das dürfen wir Gott überlassen. Aber auch sie sind unsere Brüder und Schwestern, sofern sie wirklich im lebendigen Glauben an Jesus Christus stehen. Wenn jetzt einer dieser Brüder oder Schwestern zum Beispiel Schwierigkeiten bekommt und wir hören davon, dann sagen wir nicht, ach, der gehört doch zur Kirche, dafür wird der Pfarrer bezahlt, der soll den mal besuchen im Krankenhaus. Vielleicht ist der Pfarrer ungläubig. Ich kenne diese Person und ich weiß, die braucht jetzt jemand, um mit ihr zu beten, vielleicht Gottes Wort zu lesen. Ein Wort des Trostes. Und dann ist das mir vollkommen egal, zu welcher Gemeinschaft er geht. Er gehört zum Leib Christi. Er ist ein Teil von dem Leib, zu dem ich auch gehöre. Wir sind miteinander verbunden durch den Heiligen Geist und unser gemeinsames Haupt in der Herrlichkeit ist unser Herr Jesus Christus. Also gehe ich zu ihm hin. Wisst ihr, wir hatten bei uns in der Nachbargemeinde, in der Kirchgemeinde, einen gläubigen Pfarrer. Der hatte nur ungläubige Presbyter. Das ist aber eine Kirchengemeinde, da war schon damals der alte Funke drin. Und die haben bis heute immer als Tradition, muss immer ein gläubiger Pfarrer. Auch wenn die Presbyter total ungläubig sind, aber es muss ein gläubiger Pfarrer sein. Das haben die bis heute so geschafft. Aber die gläubigen Pfarrer haben es da sehr, sehr schwer. Und da kam der manchmal zu mir hoch. Die Kirchengemeinde war unten im Tal, wir wohnten oben auf dem Berg. Will ich also jetzt nicht symbolisch ausdeuten. Und dann weinte der sich aus. Seine Probleme hat er mit mir geteilt, die habe ich natürlich für mich behalten. Aber wir konnten durch Gottes Wort uns trösten, aufrichten. Und ich habe den immer bemitleidet. Ich habe gesagt, der arme Mann, was hat der für einen schweren Auftrag? Aber er hat es so gesehen vom Herrn. Und ich habe das Gott überlassen, da das letzte Urteil darüber zu sprechen. Ob der auf die Dauer da bleibt, wird sich zeigen. Aber das ist unser Auftrag. Und dass der Herr uns diesen Blick wieder schenkt, wir Kinder Gottes, die uns brauchen. Und wir können uns natürlich nur gebrauchen lassen, wenn wir selber solche sind, die im Glauben stehen. Selber Heilsgewissheit haben. Und noch einmal ganz klar sagen, nicht weil wir so tolle Leute sind, weil wir so viel geschafft haben, so ein großartiges Lebenswerk vielleicht vollbracht haben, sondern weil wir der Treue unseres Herrn vertrauen. Jeder einzelne Gläubige ist ein Geschenk des Vaters an seinen Sohn. Ungeheuer wertvoll in Gottes Augen. Es gibt im gesamten Weltenuniversum nichts Wertvolleres für Gott als uns. Das soll uns allerdings nicht überhöhen in unserer Einbildung, sondern wir sind so wertvoll, weil Christus in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist. Wir sind wertvoll durch das, was er aus uns gemacht hat und noch machen wird, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Seht, und so dürfen wir einander sehen. Und wenn wir so die Geschwister sehen, und das fängt natürlich mit der Ortsgemeinde an, manchmal ist es leichter, einen zu lieben, der weit weg ist, platonische Liebe, ja, und als den, der uns ganz nahe ist, der neben uns sitzt vielleicht. Da fängt das mit an. Aber wenn wir anfangen, uns so zu sehen, als die Geliebten des Vaters und einander Gutes zu tun, ihr Lieben, das ist ein Kennzeichen, dass wir den Geist Gottes in uns haben, dass wir wiedergeboren sind. Und das letzte Kennzeichen haben wir dann in Kapitel 5. Unser Kurt, Philipp, der hat das heute Morgen schon erwähnt. Es geht darum, dass der wiedergeboren ist, Vers 4, die Welt überwindet. Was heißt das? Die Welt, die in Kapitel 2 ja beschrieben wird, was in der Welt ist, die Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens, wir kennen das schon von Adam und Eva her, war die erste Versuchung des Teufels, ist nicht mehr unser Maßstab. Auch unsere Lebensführung wird nicht von der Welt her bestimmt. Das heißt zum Beispiel ganz praktisch, wenn wir befördert werden und plötzlich mehr Geld bekommen, heißt das nicht, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir jetzt schnell unsere Polstergarnitur mit einer neueren austauschen und mehr Urlaub machen und alles Mögliche, sondern wir denken darüber nach, warum vertraut der Herr uns jetzt mehr irdische Güter an? Natürlich, der Geistliche weiß sofort, das ist um sein Werk damit zu unterstützen. Ja, also im Hinblick auch auf solche Sammlungen hier und anderes ist das ein sehr hilfreicher Gedanke. Hier, ich sage das jetzt mal ein bisschen humorvoll, aber ich habe Leute gekannt, die, Wolfgang, wir waren selber in Freizeiten in der Schweiz, war ein Bruder, ein sehr reicher Mann damals, der sehr bescheiden selber lebte. War für uns ein ganz großes Vorbild. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich da mehr drüber erzählen. Aber wer da mehr wissen will, kann mich ja mal persönlich ansprechen. Ich denke heute noch mit großer Hochachtung an diesen Bruder und seine Familie. Der hätte sich alles erlauben können und hat dadurch, dass er so bescheiden lebte, das war der Hauptlieferant, Weizenlieferant für die Russen, wenn die eine Missernte hatten. Und er ist mit den russischen Ministern dadurch ins Gespräch gekommen, dass der in Touristenklasse flog. Und die Russen das nicht begreifen konnten, wie ein Reicher nicht mit seinem eigenen Jet kommt oder so weiter. Und dann hat er das ihm erzählt. Ne? Sein Herr, der wäre noch ganz anders hätte der gelebt. Und dadurch kamen sie ins Gespräch. Und da haben 1959, das habe ich persönlich von ihm gehört, von Jean André, da hat 1959 der Minister ihm schon gesagt, wir Russen, wir Atheisten, wir Kommunisten, wir sind am Ende. Wir wissen nicht mehr weiter. Unsere ganze Ideologie ist gescheitert. Habt ihr etwas Besseres zu bieten? 30 Jahre bevor der Vorhang fiel. 59 hat er das schon gesagt. Also die Welt überwinden. Wir haben etwas Besseres. Wir lassen uns nicht von der Welt vorschreiben, was wir zu tun haben. ob das Mode ist, ob das Essensgewohnheiten sind, Freizeitbeschäftigung, wie so weiter und so fort. Damit will ich nicht sagen, dass das alles tabu ist. Aber die Welt ist nicht der Maßstab, sondern Christus. Christus ist unser Gesetz. Was gefällt ihm? Ich fasse zusammen. 5 Erkennungszeichen. Wenn wir sie bei uns entdecken, selbst wenn wir den Tag unserer Bekehrung nicht mehr wissen sollten, dürfen wir wissen, wir haben das neue Leben. Denn der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, kann diese Dinge nicht erbringen. Das erste Kennzeichen, ein neues Verhältnis zur Bibel. Kein Märchenbuch, kein verstaubtes Buch. Es ist Gottes lebendiges Wort, meine tägliche Nahrung. Das zweite Erkennungszeichen, ein neues Verhältnis, neue Einsicht im Hinblick auf mich selber. Gerettet durch Gottes Gnade, aber immer noch versuchlich. Ich lebe immer noch von der Vergebung des Herrn. Tägliches Selbstgericht. Drittes Kennzeichen. Der Wille Gottes. Ich will ihm gefallen, denn ich gehöre ihm. Ich bin erkauft durch einen Preis. Schreibt Paulus den Korinthern. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Viertes Kennzeichen. Ein neues Verhältnis zu den Kindern Gottes. Das sind nicht mehr die Naiven. Ja, wie neulich 2 Busfahrer sich unterhielten, die machten so Kaffeefahrten. Und der eine sagt dem anderen, du, neulich hatte ich doch Christen bei mir. Und da hat der erste gefragt, woran hast du das denn erkannt? Ja, sagt er, die haben ja alles geglaubt, was ich denen erzählte. Das waren Christen in seinen Augen. Ja, das sind wir eben nicht. Ja, wir wissen, warum wir glauben. Wir schätzen auch die anderen Christen und wir suchen ihnen Gutes zu tun. Und fünftens, ein neues Verhältnis zur Welt. Die Welt regiert nicht mehr über uns. Sie bestimmt nicht mehr, was wir zu tun haben, sondern wir fragen den Herrn, was ihm gefällt. Und wenn wir in dieser Weise mit dem Herrn leben und dann unseres Heils gewiss werden, dann lässt die Freude nicht lange auf sich warten. Und wenn dann diese Freude am Herrn, die Freude an seinem Wort, die Freude an den Geschwistern uns erfüllt, dann kommen Menschen auf uns zu und fragen uns, wie Petrus das sagt in 1. Petrus 3, wegen der Hoffnung, die in uns ist. Und wenn wir dann das Wort weitergeben, haben wir aufmerksame Hörer. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen.